Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Das Ende des Jahres ist oft ein guter Anlass, aufzuräumen und Platz zu schaffen, was rein theoretisch schnell erledigt sein könnte. Aber wenn es dann soweit ist, dann nimmt man meistens doch jedes Teil in die Hand und überlegt, ob man es nicht aufbewahren sollte. Um solche geliebten Dinge geht es heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und um die Frage, warum unser Herz an ihnen hängt. Unsere Gäste blicken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema, denn Renate Flagmeier ist leitende Kuratorin im Berliner Museum der Dinge und die Journalistin Susanne Meyer hat ein Jahr damit verbracht, den Haushalt ihrer verstorbenen Eltern aufzulösen und darüber das Buch geschrieben, Die Dinge unseres Lebens. Herzlich willkommen, Sie beide.
Ja, guten Tag.
Was geben uns Dinge, von denen wir uns nicht trennen können? Warum sitzt Ihr erster Teddy womöglich noch immer in der Sofaecke? Wieso tragen Sie die alte Taschenuhr des Vaters? Und warum kommt das Meißengeschirr an hohen Festtagen zum Einsatz, obwohl es nicht spülmaschinenfest ist und viel Platz im Schrank wegnimmt? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von den Dingen, an denen Ihr Herz hängt. Vielleicht gehört dazu ja auch ein uraltes Telefon mit Wählscheibe. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder über eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Susanne Meyer, diese Aufräumaktion im Haus Ihrer Eltern in Bonn, das war mehr als eine Haushaltsauflösung. Inwiefern wurde die zum Sommer Ihres Lebens, wie Sie am Anfang Ihres Buches schreiben?
Das wurde zum Sommer meines Lebens, weil sich alles zusammenzuballen schien, was ich in den Jahren davor erlebt hatte. Ich hatte das eigentlich nicht erwartet. Es gab einen vagen Plan, das große Haus meiner Eltern, in dem meine Mutter noch lange alleine gelebt hatte, leer zu ziehen sozusagen. Container waren schon bestellt. Und dann dachte ich plötzlich, nein, so geht es nicht. Und es gab diese Sehnsucht, die Dinge alle nochmal zu berühren, alle nochmal in die Hand zu nehmen und sich zu verabschieden. Und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Ich stellte fest, wie naiv ich war. Ich hatte gedacht, ich würde alles kennen. Ich war da immerhin groß geworden. Und dann entdeckte ich ganz viele Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das Bild meiner Eltern, das Bild dieser Familie, auch das Bild von mir selber, wurde praktisch neu ausgeleuchtet im Schein dieser ganzen Dinge. Und sozusagen dieses ganze Familien-Ich-Gerüst wurde ein bisschen umgezimmert. Und insofern sage ich, das ist ein Sommer meines Lebens, weil sich praktisch meine Geschichte hat nochmal einen Spin bekommen, hat eine neue Wendung genommen.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Dinge Sie in die Hand genommen haben? 1.000, 10.000, 20.000?
Oh nein, das weiß ich nicht. Wir kennen wahrscheinlich alle dieses Buch, was Familien vor ihrem Haus zeigt, inmitten des ausgebreiteten Hausstandes. Und ich glaube, dass der Weitwinkel des Fotografen wahrscheinlich für dieses Haus nicht ausgereicht hätte, weil da waren wirklich Dinge aus verschiedenen Generationen. Die Familie kommt vom Land, es gab alte Pferdedecken, es gab klumpige Plümos, es gab große Schatullen mit Knöpfen, hunderte von Knöpfen. An einige konnte ich mich erinnern, andere waren offensichtlich aus anderen Zeitaltern dort gelandet. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Dinge. Übrigens, es war kein Messi-Haushalt, es war alles ordentlich aufgeräumt. Meine Mutter pflegte immer zu sagen, wenn wir zu besuchten, ach, ich habe den ganzen Tag im Keller verbracht und alles ordentlich aufgeräumt. Und es gab hunderte von kleinen Plastiktüten mit kleinen Gummibändern.
Weil es viel aufzuräumen gab.
Genau, wo dann drei kleine Schrauben drin waren.
So Möbel, Teppiche, Geschirr, Kleider, das ist ja so das, was man üblicherweise findet. Was gehörte denn bei Ihnen zu den Besonderheiten?
Also zu den Besonderheiten gehörten verschiedene Lagen von Dingen. Es gab die Besonderheiten meiner Eltern. Also für meinen Vater war das natürlich, waren das die Schallplatten oder das waren die großen Stapel mit den Klaviernoten, weil er eigentlich Pianist werden wollte und das nicht durfte. Und tatsächlich war das auch eine Fundgrube für richtig schaurige Schätze. Also es gab doch plötzlich einen Band mit Chopin-Noten aus St. Petersburg. Für meine Mutter waren es vielleicht diese gefühlten meterlangen Sammlungen von Captain-Dinner-Kleidung, weil meine Mutter nach dem Tod meines Vaters sich sozusagen in diesem großen Zirkus der Reisenden begeben hat und auf großen Dampfern die Welt umrundet hat. Und da trug man offensichtlich wahnsinnige Gewänder, Abendkleider, glitzerndes Zeug, was ich auch alles noch gar nicht gesehen hatte. Und für mich waren es natürlich Sachen wie meine alten Rollschuhe, die plötzlich auftauchten. Und eines der schockierendsten Fundstücke war vielleicht in der Gartenecke ganz hinten im Keller ein Tiegel, verschmiertes Fett, das war so ein komischer Aufdruck, irgendeine Apotheke in Bonn. Und da steht drauf, Salbe gegen Brustentzündung, November 1952. Das wusste ich, das war mein Geburtsmonat. Und das war für meine Mutter nicht sehr schön gewesen und offensichtlich so schmerzhaft, dass sie diesen Tiegel nie wegschmeißen wollte.
Das sind ja alles Erinnerungsstücke mit einer je eigenen Geschichte. Gab es auch regelrechte Neuentdeckungen?
Es gab jede Menge von Neuentdeckungen. Es gab zum Beispiel eine Schatulle, die ich dann die Mama-Box genannt habe, die ich aus dem Schreibtisch rauszog. Eine Holzschatulle, ganz verziert. Ich habe sie mittlerweile in Charlottenburg, Berlin nochmal gesehen. Dort wurde mir erzählt, sie stammt aus Russland. Und als ich sie aufgeruckelt hatte, kamen ganz viele Bilder raus, die meine Mutter zeigten, in einer Zeit, in der sie nicht meine Mutter war. Und sie war da förmlich eine andere Frau als die Frau, die ich kannte. Es war ein blondes, schönes, zartes Wesen. Als ich sie kannte, war sie ein bisschen stämmig, immer runder geworden, hatte eine Dauerwelle. Da hatte sie wie Lillian Harvey einen groß weißblonden Hallo um den Kopf. Sie trug ganz tolle Abendkleider oder kleine Schneiderkostüme. Man sah sie an der, am Arm verschiedener Männer, die alle nicht mein Vater waren und verschiedenste Uniformen trugen. Das war ein so ein Fundstück, das mich sehr lange beschäftigt hat.
Das war die Mama-Box. Auf die Papa-Box kommen wir noch, denn es interessiert mich jetzt zunächst mal Renate Flackmeier. Natürlich bekommt das Museum der Dinge in Berlin Nachlässe angeboten, wie den zum Beispiel von Susanne Meyer. Wonach wählen Sie aus, ob ein Gegenstand museumsreif bzw. vor allen Dingen museumswürdig ist?
Ja, wir sind ja ein Museum der alltäglichen Produktkultur des 20. und 21. Jahrhunderts mit so einem Kernthema, eben den Deutschen Werkbund, eine Reformbewegung, die 1907 gegründet wurde und die den selbstgestellten Auftrag hatte, die Produktkultur, die Qualität zu reformieren in Deutschland. Deutsche Produkte hatten einen ganz schlechten Ruf Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es war ein ökonomisches, politisches, kulturelles Ziel, Qualitätskriterien zu setzen im Entwurf und in der Produktion alltäglicher Güter.
Das heißt, Made in Germany galt nicht
als Positives, ja. Der Werkbund war sehr stark daran beteiligt, das zu einem positiven Qualitätsmerkmal zu entwickeln. Und war auch sehr erfolgreich, auch nationalökonomisch wirklich von großer Bedeutung für die deutsche Geschichte. Den gibt es übrigens auch bis heute, unabhängig von uns. Das ist unser historisches Kernthema und darin versuchen wir natürlich auch viel zu binden. Das heißt, Werkbundfirmen waren ja auch Mitglied, Werkbundentwerfer. Das ist so ein historischer Kernbereich unserer Sammlung. Aber wir sind gegründet 1972 als Werkbundarchiv und da hatte sich die Auffassung von Geschichte komplett geändert. Es war interessant, die Alltagsgeschichte in den Fokus zu nehmen, die Geschichte der kleinen Leute und nicht mehr eben Herrschafts- und Ereignisgeschichte. Und davon sind wir sehr stark geprägt. Also von Anfang an haben wir auch sehr viel Anonymes gesammelt, also eben nicht die große Designgeschichte, sondern die alltägliche Geschichte. Und darauf fußt auch unsere gesamte Konzeption.
Was gehört denn dazu? Also wenn Susanne Meyer jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ich bin einer von den kleinen Leuten, ich habe jede Menge schicker Sachen für euer Museum. Wonach wählen Sie dann aus?
Ja, wir müssen sehr genau prüfen. Das ist natürlich auch eine große Gefahr. Also ja. Museum wird ja öffentlich finanziert und ist aufgefordert, nach rationalen Kriterien zu sammeln. Das heißt, wir haben ein Sammlungskonzept. Und es müssen eben, also es gibt ja unendlich viel im Zeitalter der Massenproduktion von verschiedenen Dingen. Und da muss man relativ strikt sein. Wir haben Materialsammlungen, Formsammlungen, Funktionssammlungen, eben wie gesagt diese historischen Sammlungsbereiche in Bezug, die designhistorisch relevant sind.
Ja, aber worin drückt sich das aus? In einem Staubsauger? Oder
ja, durchaus auch in einem Staubsauger, also auch so eine Entwicklung deutlich zu machen, wie sich die das Verhältnis, wie die Arbeit sich verändert hat im Haushalt, um das zu dokumentieren, das ist ja so, oder wir sammeln jetzt nicht Technikgeschichte, dass wir so eine Innovation nach der anderen haben müssen, sondern eher wie so diese technische Kultur immer mehr in dieses private Leben eindringt und wie sehr das verändert. Also zum Beispiel heutzutage mit Smartphone quasi, man in einem Ding sein ganzes Büro mit sich führt. Mhm. Also das ist ja eine große, große Veränderung. Oder diese To-Go-Kultur, ne? Dass man eben, was man früher nie gemacht hätte, auf der Straße zu essen oder zu trinken, das ist ja ganz üblich geworden. Also solche markanten Punkte in der heutigen Zeit sammeln wir und natürlich Historisches.
Was haben Sie rausgefunden? Warum hängt unser Herz an bestimmten Dingen?
Ja, die verkörpern ja einfach bestimmte historische Phasen. Also sie sind wichtig für die kollektive Erinnerung wie für die individuelle. Und das ist ein großer Unterschied, ja, natürlich. Individuell weiß man ja selbst, da hängen bestimmte also Erinnerungen an Ereignisse, an Personen, an individuelle Erlebnisse dran. Kollektiv ist dann natürlich die Frage, wie sich so ein Zeitgeist auch in Dingen verkörpert. Ne? Also zum Beispiel orangene Objekte in den 70er Jahren. Ja. Das verbindet jeder mit 70er Jahren. Oder eben,
man denkt ans Jugendzimmer.
Ja, oder? Genau. Einfach bestimmte so Mainzelmännchen oder was man so als Kind dann vielleicht gesehen hat oder Schlümpfe oder so. Da weiß man, das ist eine bestimmte Phase innerhalb der Kindheit, Jugend gewesen, die man dann durch diese Dinge repräsentiert sieht. Und das, also die Erinnerung oder die Assoziation daran, die kommen ja beim Anblick der Dinge sofort hoch. Und da eröffnet sich so ein ganzer Erinnerungsraum.
Und zu diesen Assoziationen und Erinnerungen laden wir Sie heute ein. Denn Fotoalben, Beistelltische, Lieblingskleider, geliebte Dinge sind heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir sind gespannt auf Ihre Geschichten und auf die Dinge, die Sie aufbewahrt haben oder aufbewahren möchten und die Sie möglicherweise vielleicht erst vor kurzem entdeckt haben oder geschenkt bekommen haben. Ich habe zum Beispiel meine erste Griffeldose wiedergefunden und war völlig verblüfft, wie schön ich die bemalt hatte. Rufen Sie uns an unter der 0800 22 54 22 54 oder mailen Sie uns an gespräch@deutschlandfunkkultur.de und erzählen Sie uns von Ihren geliebten Dingen. Frau Flackmeier, Sie haben vorhin schon kurz erzählt, dass Ihre Sammlung auf dem Archiv des Werkbundes beruht. Was gibt es denn jetzt zu entdecken in diesem Hinterhof in Kreuzberg, wenn man bei Ihnen in den dritten Stock hinaufgeklettert ist?
Ich habe mal ein Objekt mitgebracht, ein zerbrechliches, aus dem Museum und von mir privat, um das zu thematisieren, auch so ein bisschen den Unterschied. Einmal ist es eine Goldrandtasse, entworfen von Trude Petri, einer wichtigen deutschen Gestalterin für die KPM.
Die Königliche Porzellanmanufaktur,
genau.
In welchem Jahr?
So Ende 20er Jahre, Anfang 30er, die sich in unserer Sammlung befindet. Und dann habe ich mal eine private Goldrandtasse mitgebracht, die ich von meiner Mutter geerbt habe, wie Frau Meier ja auch beschreibt, von der Bavaria. Und einfach nur, die könnte theoretisch auch bei uns im Museum sein. Und eben wir arbeiten in diesen dialogischen Prinzipien, in diesen Gegenüberstellungen. Hier wäre so eine Gegenüberstellung, Designerobjekt und anonymes Design, was man so gut auch vergleichen könnte oder so. Also wir müssen beide.
Dann vergleichen wir es mal. Also das Designerobjekt ist ja ganz golden, wenn ich das richtig sehe.
Na, und die andere hat goldene Streifen.
Aber ne? Dicke goldene Streifen.
Dicke goldene Streifen,
und
genau.
Die andere anonyme hat nur so einen kleinen Goldrand.
So einen kleinen Goldrand, genau. Und also die sieht noch relativ, also nicht sehr harmonisch, wenn man so will. Ne? Also eigentlich sieht die sachlicher aus,
diese die mit anonyme. Dem schmalen
Gold, ja, genau. Aber hier ist es ein Designerstück. Es hat namhaftes Design, das natürlich auch bei uns seinen Platz hat und wichtig ist. Und diese schlichte, also eher so eine schlichtere Form, würde eben, wie gesagt, auch passen. Also
das ist die Sie zu Hause haben.
Ja.
Warum haben Sie sich für die schlichte zu Hause entschieden?
Ich dachte, ich Ich war auch nicht im Museum, muss ich ehrlich gestehen. Ich konnte jetzt nicht alles mitbringen. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz gut nochmal, um zu sehen, dass die Dinge, die bei uns sind, könnte ich ja auch zu, oder habe ich auch zu Hause, ne? Oder die haben viele Leute auch zu Hause. Also das ist ja auch das Besondere bei uns, dass man vieles entdecken kann, viel sehen kann. Ja, das gab es bei meiner Mutter, das gab es bei meinen Großeltern und so weiter. Also da, es ist so ein Anknüpfungspunkt für private Erinnerungen und gleichzeitig ist es auch für Fachpublikum, ne? Weil man eben designhistorisch was erfährt oder zur Produktionsgeschichte und so weiter. Also das sind eben, spricht beide Richtungen an.
Frau Meier lacht schon, weil Sie viel Goldrand zu Hause
Sehr
hatten.
Viel.
Es gab bei Ihnen aber das gute Goldrand und dann die Mogelpackung, oder?
Ja, bei uns gab es sehr viel Goldrand, wie Sie schon sagen. Deswegen gibt es ein ganzes Kapitel über Goldrand in diesem kleinen Buch. Es gab das einfache Goldrand, was meine Mutter von ihren Eltern, die Handwerker in Hannover waren, zur Hochzeit bekommen hat. Und das war aber offensichtlich kein echtes Goldrand. Es wurde dann von meiner Mutter sozusagen überformt durch echtes Goldrand. Das war nicht mehr so weiß, sondern das war so cremefarben, elfenbeinfarben und hatte sozusagen fettere Goldränder. Es wurde alles ganz sorgfältig gespült. Es wurde dauernd ergänzt. Es gab dann noch ein Kaffeegeschirr mit Goldrand, ein Teegeschirr mit Goldrand.
Für 12 Personen, oder wie?
Für 12 Personen. Es wurde ständig dazu gekauft. Es war dann irgendwann nur noch das olle Goldrand, sodass Meißen angeschafft wurde, was man dann schon gar nicht mehr loskriegt. Und es war für mich zum Beispiel eine interessante Erfahrung, einmal dieses ganz statusbesetzte Goldrand für meine Handwerker, den Dachdeckermeister, war Goldrand das Gefühl, offensichtlich im Bürgertum angekommen zu sein. Für meine Mutter war dann dieses selbe Goldrand das Gefühl, das passt jetzt nicht im Bürgertum. Das sehen doch alle, dass es das einfache Goldrand ist. Deswegen wollte sie dann dieses kostbare Meißen zum Schluss haben. Das Meißen, stellte sich raus, war komplett unverkäuflich. Es gibt offensichtlich große Lagerhallen in den deutschen Landschaften, gefüllt mit dem Meißen dieser Generation, während das Goldrand ich eigentlich auf den Flohmarkt geben wollte, worauf meine Kinder aufschrien, das Goldrand. Und das Goldrand ist mittlerweile in einer WG in Neukölln, in der Karl-Marx-Straße, weil da offensichtlich das nicht so wichtig ist oder es gerade schick ist, dass es abgeschubbert ist. Es gibt aber auch Goldrand zum Beispiel in sehr avancierten Wohnungen in Berlin oder auch in München. Diese Wohnungen, die so abgeschubberte Betonböden haben und alles ganz karg, dem Werkbund würde das gefallen. Und da kommt dann plötzlich wieder der Schweinebraten auf Goldrand daher und man sagt, hey, echt jetzt Goldrand? Und die sagen, ja, weißt du, das ist nicht Goldrand, das ist jetzt total in.
Ja, das ist ja toll, dass solche Sachen dann auch wieder von jungen Leuten benutzt werden und die da viel Spaß dran haben und natürlich damit auch wieder in die Familiengeschichte reingehen.
Es gibt ja immer so einen Wertewandel, ne? Also davon lebt ja auch das Museum sozusagen. Es kriegt eine neue Bedeutung, dadurch, dass es musealisiert wird oder entdeckt wird, eben auch von privaten Nutzern.
Ja. Mhm. Albrecht Frank in Karst hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen.
Woran hängt Ihr Herz?
Also ich sitze jetzt hier im Haus meiner Mutter, die seit einer Woche im Pflegeheim ist und mitten in meinem riesigen Museum, kann man sagen, von Tausenden von Dingen, wo dann der Plan ist, dass man das irgendwann mal alles abholen lässt. Aber ein Teil darunter ist so wertvoll, dass man es nicht hergeben kann oder wie auch immer. Das ist ein Puppenhaus, was mein Vater ihr gemacht hat. Und das ist mit Einrichtungsgegenständen aus der alten Zeit, aus ihrem Leben eben vollgestellt mit kleinen, sehr, sehr feinen Utensilien. Flügel, Bett, Küche mit Waschmaschine, wo man früher noch das Wasser auskochen musste, mit der Hand das alles gemacht hat. Also ein irres Ding, man kann das auch einschalten, dann leuchtet alles. Da ist noch eine Uhr, oben auf dem Dach sitzt ein Storch. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das zur Sendung passt, aber das ist einfach so der Wahnsinn. Da ist also das ganze Leben jetzt drin und irgendwann muss dieses Haus verkauft werden und ausgeleert werden.
Das passt wunderbar. Das passt wunderbar zur Sendung, Herr Frank, weil das natürlich auch die Frage erklärt oder die Frage beantwortet, wovon trennen Sie sich und wovon trennen Sie sich nicht? Was ist für Sie der Anlass, Sie haben es ja gerade beschrieben, das Puppenhaus ist wirklich wunderschön, das zu behalten und wo wird es einen Platz finden bei Ihnen?
Also der Plan ist es zu verkaufen, wenn es nicht zu verkaufen ist, entweder in ein Museum zu stellen, damit es eben auch andere sehen können. Mhm. Oder ich würde es irgendwann mal abholen und bei mir in die Wohnung stellen. Ne? Also ich hätte noch den Platz. Also das ist nur der Transport ist sehr aufwendig. Die ganzen Teile innen drin, die fliegen ja dann durcheinander. Das muss man alles wieder richtig hinstellen. Und
Frau Flackmeier, wer so ein Puppenhaus, was für das Museum der Dinge in Berlin?
Wir müssen immer alles genau prüfen, auch mit meinen Kolleginnen. Aber so im Prinzip ist das interessant, weil es eben ein Puppenhaus oder auch ein Kaufmannsladen, das ist ja so ein Modell des alltäglichen Lebens und ist eben schön kompakt und nicht zu groß, sagen wir mal so. Und daran kann man sehr viel festmachen oder sehr viel erkennen. Wir haben auch eine Sammlung von Puppenhäusern und Kaufmannsläden. Ne? Also insofern, wir würden es... Das hört sich sehr interessant an. Wir würden es auf jeden Fall prüfen.
Ich kann Fotos machen, kann es Ihnen schicken. Vielleicht würde das weiterhelfen.
Machen Sie das doch mal, das ist schön. Wir haben auf unserer Seite natürlich auch verlinkt zum Museum der Dinge. Das wäre wirklich schön, wenn Frau Flackmeier sich das mal angucken kann. Aber ich frage mich, Herr Frank, die Mutter ist jetzt im Pflegeheim. Gehen Sie jetzt immer mal wieder zu ihr und sagen, Mutti, Mensch, ich war bei uns im Haus, ich habe das Puppenhaus zum Beispiel gesehen. Woher hast du das? Also, dass Sie auf einmal mit Ihrer Mutter ins Gespräch kommen über Sachen, über die Sie vermutlich nie geredet haben mit ihr?
Ja, immer im Moment ist das weniger Thema, weil sie mit sich selber so viel zu tun hat. Aber ich weiß nur, dass diese Dinge immer dazugekauft wurden. Von Jahr zu Jahr gab es ein Weihnachtsgeschenk, dann wieder eine neue Figur, einen neuen Gegenstand, ein kleines Mini-Mini-Porzellangeschirr, all diese Dinge. Da ist ein komplettes Esszimmer drin mit Ofen und sitzen Leute am Tisch und essen. Und im anderen Zimmer steht ein Flügel, ein Musikzimmer. Das sind immer Tausende von kleinen Dingen, die auch recht teuer sind, wenn man die so kauft, die dann da wieder reingestellt wurden. So wurde dieses Haus immer voller. Jetzt ist es schon so voll, dass man eigentlich mal wieder ein bisschen was ausmisten müsste. Natürlich hat sie Dinge ausgesucht, die ihrem Leben entsprachen, die sie aus ihrer Kindheit noch kannte. Ich meine, die Frau ist jetzt 92 und da sind natürlich Dinge drin. Jetzt hören Sie gerade, die Uhr hat gerade geschlagen von dem Puppenhaus.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Da kann ich Sie natürlich fragen, ich könnte ihr die Fotos zeigen und sagen, an was erinnert dich das, an was erinnert dich das, wo hast du das erlebt, wo ist dir das im Leben begegnet, vielleicht solche Dinge. Ja, das, aber auf die Idee bin ich also wirklich überhaupt noch gar nicht gekommen. Ja.
Würden Sie, Frau Meier, dem Albrecht Frank dazu raten, das Gespräch zu suchen?
Ja, das würde ich auf jeden Fall. Also ich habe sehr viele Dinge gefunden, von denen ich nichts wusste und über die ich sehr gerne gesprochen hätte. Zum Beispiel den schon erwähnten Band mit Chopin-Noten, den mein Vater offensichtlich aus der Nähe von St. Petersburg mitgenommen hat, der einem sehr berühmten Pianisten, nämlich Sofronitsky, gehörte. Das würde ich sehr gerne wissen, wo er das hat. Es gibt eine sogenannte Papa-Box mit sehr vielen Fotos aus dem Krieg. Mein Vater war ein Hobbyfotograf und er hat über diese Zeit fast nicht geredet, sondern nur in ganz festen Modulen. Und wir haben das verpasst, diese Bilder zusammen anzugucken und zu sagen, so Papa, jetzt holen wir mal die Karte raus und dann sagst du mal genau, wo warst du und wie war denn das, was hast du gemacht? Jetzt irre ich also durch die Museen, durch die Archive in Deutschland und stelle Fragen und die Leute sagen, das werden Sie wahrscheinlich, Frau Meier, einfach nicht rauskriegen. Also es ist auch so, dass in meinem Buch das nicht alles aufgeklärt wird, sondern ich beschreibe manchmal in diesem großen Puzzle der Familiengeschichte weiße Zonen, auch mit Melancholie, weil ich weiß, es wird sich nie ein passendes Puzzlesteinchen, eine Information zu diesem Teil finden. Und ich habe auch festgestellt, zum Beispiel meine Mutter war auch, während ich das Haus ausräumte, im Pflegeheim, sie war auch sehr mit sich beschäftigt. Ich habe sie auch oft nicht gefragt. Wenn ich gefragt habe, war es wirklich sehr interessant, Sachen zu erfahren, ihre Sicht auf die Dinge. Es war für sie auch sehr schön, nochmal an diese Dinge zu denken. Und man, glaube ich, würde diesen alten Menschen, die sich vom Leben und von ihren Dingen verabschieden müssen, eine gute Gelegenheit geben, über das alles nochmal nachzudenken.
Herr Frank, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Denken Sie bitte dran, das Puppenhaus zu fotografieren für Renate Flackmeier. und grüßen Sie die Mama. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen. Ja, schönen Tag noch. Wiederhören.
Die Journalistin Susanne Meyer und die Kuratorin Renate Flackmeier sind heute Gäste bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, weil wir über liebgewordene Dinge reden, die zu Lebensbegleitern werden. Und wer das Berliner Museum der Dinge besucht, entdeckt Altersgegenstände des 20. Jahrhunderts, Teller mit dem Konterfei der Mona Lisa, den goldenen Dürerhasen und, Frau Flackmeier, eine Frankfurter Küche. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Frankfurter Küche ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie quasi die industrielle Entwicklung und industrielle Arbeitsform ins Private übergehen. Es ist eben in den 20er Jahren gab es diese starke, das neue Frankfurt sozusagen, der Bau von 10.000 Gebäuden in den Frankfurter Siedlungen mit diesen quasi Vorformen der Einbauküche.
Ja. Ne?
Also das eben eine voll ausgestattete Küche, die nach rationalen Gesichtspunkten eingerichtet wurde, auch angepasst an die neuen Energieformen, Gas, Elektrizität und so weiter. Und die ist Menschen aus kleinen Verhältnissen ermöglichte, Anschluss zu finden an den technischen Fortschritt. Und die ist nach rationalen Gesichtspunkten eingerichtet, entworfen von Margarete Schütte-Lihotzky, eine wichtige österreichische Architektin. Und die dann vorher so Messungen gemacht hat. Es wurden richtig Schrittmesser den Hausfrauen in die Tasche gesteckt, um zu überlegen, wie kann man das optimieren, die Hausarbeit, damit auch mehr Freizeit für kulturelle Aktivitäten da war. Es war durchaus fast feministische Gesichtspunkte spielten auch eine Rolle. Aber uns geht es auch sehr stark um wie plötzlich quasi Fließbandarbeit, Rationalisierung Einfluss nimmt auf private Hausarbeit.
Ja. Ne? Was macht dann den Wert dieser Küche aus?
Ja, das ist ein historischer Wert, ja. Kulturhistorischer Wert. Also es ist ja eine große Veränderung überhaupt in den 20er Jahren mit der ganzen Rationalisierung, der Einfluss Industrialisierung und so weiter. Und man kann daran viel ablesen, also zeithistorisch sehr viel ablesen. Und insofern spielt eine große Rolle. Ist ja auch in sehr vielen Museen der klassischen Moderne vertreten. Ne? Also von diesen Küchen gibt es ja doch einige.
Könnte ich denn Küchenpatin werden? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man ja bei Ihnen eine Patenschaft für ein Ding übernehmen.
Genau, das nennen wir Dingpflegschaft. Man kann für ein Jahr eine Patenschaft abschließen. Das wäre sehr wünschenswert, weil wir natürlich die Gelder, die da eingezahlt werden, benutzen, um unsere Sammlung zu pflegen und auch zu publizieren. Eine Dingpflegschaft für ein Jahr. Und man hat dann auch die Möglichkeit, sein Ding zu besuchen. Und man kann eben eine Patenschaft auch für die Frankfurter Küche übernehmen. Das ist sozusagen unser teuerstes Pflegeobjekt.
Frau Meyer, sind Sie bei der Hausauflösung Ihrer Eltern auf Erinnerungsstücke Ihrer Paten gestoßen?
Meiner Paten, ja, ich habe neulich tatsächlich einen kleinen Silberreif wiedergefunden, den ich zur Kommunion von meiner Patentante bekommen habe. Und der war verschwunden. Und das ist so irre, weil ich das mich nicht traute zu sagen. Das war einfach so wertvoll, dieser kleine, ganz schmale Silberreif. Und jetzt habe ich ihn gefunden in den Hinterlassenschaften meiner Mutter. Und es hat mich total schockiert, weil ich dachte, hat sie jetzt die ganze Zeit gewusst, dass ich diesen Silberreif verloren hatte? Und warum zum Teufel hat sie nicht gesagt, hey Susanne, ich habe deinen Silberreif gefunden? Mhm. Das hat mich schon sehr berührt. Ich frage mich, ob sie ihn vielleicht mal getragen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich selber trage ja auch viele Dinge von meiner Mutter. Ich trage immer noch Kleider von meiner Mutter. Die schönen 50er-Jahre-Shift-Kleider, diese Jackie-Kennedy-Outfits. Das finde ich einfach wunderschön. Ich habe hier einen Ring, den ich an der Hand meiner Mutter schon immer bewundert hatte. Und es gibt auch einen kleinen Ring, der in diesem Buch ein eigenes Kapitel hat, den kleinen Brillantring von meiner Mutter, der aus der Bombardierungshölle von Hannover stammt. Der, wie sie immer und immer und immer wieder erzählte, irgendwo im Ruß und Dreck lag und blinkte, als sie aus dem Keller hochstieg und über diese kleinen geschrumpften Leichen ihre Füße heben musste, sah sie diesen kleinen Brillantring. Und er erinnert mich an sie und an das, was diese Generation alles mitgemacht hat.
Wie ist das dann für Sie, diesen Ring zu tragen? Das ist ja dann auch eine tragische Erinnerung, die damit verbunden ist. Das hat einem Toten gehört, dieser Ring. Wie ist das?
Ja, das ist nicht, also das ist nicht schrecklich, sonst würde ich das nicht tun. Aber ich finde, genau so ist das Leben. Und es zeigt, was für, wie wir geworden sind, wie meine Mutter auch gelebt hat. Also es erinnert mich eigentlich an diese ganze Dimension, dass sie sozusagen, dieser Ring ist ja wie ein Phönix aus der Asche aufgestanden. Sozusagen in einem der schlimmsten Momente ihrer Geschichte ist dieser Ring aufgetaucht. Wie auch immer lag er da oder man weiß das ja gar nicht genau. Sie hat immer gesagt, er lag da. Das ist auch ein Moment, wo ich denke, kenne ich sie so weit, dass ich sagen könnte, sie hat sich nicht vielleicht gebückt und diesen Ring jemandem vom Finger gezogen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde für mich selber nicht ganz sicher sein, ob ich das vielleicht in so einer Situation, wo man alles verloren hat, wo das Haus brennt und dann sieht man das, dass man sich nicht doch bückt und denkt, hey, dieser Ring, den braucht jetzt niemand so doll wie ich gerade in dem Moment. So kann es ja auch gewesen sein. Jemand hat mal gesagt, na, jetzt, wo du dieses Buch geschrieben hast, ist sicher ganz schön, diesen Dingen begegnet zu sein. Und ich kann nur sagen, es ist schön, aber es ist auch nicht nur schön und es wäre auch nicht mein Anspruch, das sozusagen in eine Schönheits-Wellness Zone zu überführen. Es ist sehr aufgeladen mit Gefühlen und Erinnerungen.
Weil es natürlich auch die Frage aufwirft, wie gut kenne ich eigentlich meine Familie?
Ja.
Es kommen ja ganz viele Geschichten hoch, die man plötzlich erst entdeckt und genau, wie jetzt mit dem Ring, von denen man gar nicht so genau weiß, wie ist es denn jetzt gewesen? Ja,
Meine Eltern, die unbekannten Wesen. Es gab ja zum Beispiel immer diese Sicht auf meine Mutter, dass sie einfach ewig da im Liegestuhl im Garten saß oder abends und hat diese schrecklichen Romane gelesen, die sie irgendwie so in dicken Bündeln aus diesen Kisten vor den Buchhandlungen zog, da wo so Cottages drauf sind oder irgendwelche Helden auf großen Pferden und so. Und wir haben irgendwie alles studiert und es war immer so ein bisschen, was Mama da so liest. Und dann plötzlich entdeckt man, es gab hunderte von diesen Büchern, die mussten alle weg, aber dann plötzlich gibt es handgeschriebene Poesiealben, in denen sie wirklich bis noch zu ihrem Tod Gedichte abgeschrieben hat. Und sie muss so fasziniert gewesen sein von Gedichten, dass sie selbst auf kleinen Packungen von Medikamenten, also von Aspirin, auf diesen merkwürdigen Kartons, die in Strumpfpackungen sind, hat sie irgendwie eine Strophe aus Four Quartets von T.S. Eliot abgeschrieben. Also es muss eine große Faszination für sie gewesen sein. Es gibt mehrere dieser handgeschriebenen Poesiealben. Und ich stelle fest, ich habe sie nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass sie das in ihrem Inneren bewegt. Und ich wusste auch nicht, wie fremd wir einander waren, dass sie mit mir dann nicht drüber geredet hat. Dass sie nicht sagen konnte, hey, du studierst doch englische Literatur. Findest du T.S. Eliot auch so großartig?
Carola Opitz ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Opitz.
Guten Morgen.
Ich würde sehr, sehr gerne wissen, erstens, ob Ihre Mutter noch lebt, zweitens, ob sie mit ihr im Gespräch sind,
nein.
So wie Susanne Meyer das war.
Ich erzähle Ihnen gleich alles.
Gerne.
Ich bin Jahrgang 1940 und habe den 13. Februar 1945, das war der größte Bombenangriff, der über Berlin jemals niederging, habe ich mit dem nackten Leben überlebt. Meine Mutti, meine Großmutter und ich, wir sind aus dem brennenden Haus mit allem nur, was wir anhatten, davon gekommen. Und darum habe ich eigentlich auch ganz wenig Stücke, an die ich mich erinnern kann, also gegenständliche Dinge. Und als meine Mutti starb, fand ich in ihrem Nachlass ein kleines silbernes Häschen mit einem Beißring, eine Klappe, eine Kinderklappe. Das muss meine Kinderklappe gewesen sein. Und aus unerfindlichen Gründen hat sie diese mit in dem Koffer gehabt, der immer als Luftschutzkoffer im Gepäck mit unten im Keller war. Und ich habe selbstverständlich an diese schreckliche Nacht auch viele Erinnerungen. Wir sind durch das brennende Berlin gelaufen. Das war einer der schrecklichsten Tage meines Lebens. Ich habe brennende Menschen gesehen und das ist jetzt ein anderes Thema. Aber dieses silberne Häschen, das meine Mutti aufhob, habe ich jetzt weitergegeben. Und zwar hat mein Enkelsohn ein Töchterchen bekommen. Das heißt, ich habe jetzt ein Urenkelchen. Und diesem Urenkelchen habe ich jetzt dieses silberne Häschen mit dem Beißring geschenkt. Mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass sie niemals in einem Luftschutzkeller sitzen muss.
Wunderschöne Geschichte.
Ja. Ich habe überhaupt ganz viele Geschichten aus dieser Zeit. Ich schreibe ein bisschen selber Geschichten und trage die auch vor. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend, die überhaupt nicht schön war, im Nachkriegs-Berlin, da wir, wie gesagt, zu den total Ausgebombten gehörten und nichts besaßen. Ich hatte kein Spielzeug, ich hatte gar nichts. Nur das, was ich eben am Körper hatte. Und darüber schreibe ich ganz viel. Und das möchte ich auch der Nachwelt erhalten, weil wir sind ja auch die letzte Generation, die das noch tatsächlich miterlebt hat, diesen schrecklichen Bombenangriff, der gar nicht mehr nötig war, weil der Krieg war ja entschieden. 1945 musste die Stadt nicht mehr bombardiert werden im Februar, als nur noch Alte und Kranke und Frauen und Kinder in der Stadt waren.
Wie offen sind Ihre Kinder dafür oder Ihr Kind dafür gewesen, dass Sie gesagt haben, ich möchte diesen Beißring dem Urenkel schenken?
Mein Sohn war ganz begeistert von der Idee. Der kannte diesen Ring. Ich hatte ihm den schon mal gezeigt, dass ich den habe. Und er sagt, Mutter, gib's unbedingt weiter. Das ist eine tolle Geste auch von dir. Weil es ist wirklich mit dem Wunsch verbunden, dass bitte, bitte Frieden bleiben möge. Ich möchte, dass so eine Kindheit, wie ich hatte, möchte ich keinen Menschen wünschen. Mit Hungern, mit Frieren, mit Entbehrungen. Ja, heute geht es mir zum Glück gut, ja.
Frau Opitz, vielen Dank für einen nachdenklich stimmenden Anruf.
Ja, gerne.
Ganz herzlichen Dank nach Berlin.
Ja, und danke für Ihre tolle Sendung.
Dankeschön. Telefon wartet Andreas Glate. Guten Morgen, Herr Glate.
Guten Morgen. Ja.
An welchen Dingen hängt
Ihr Herz? Ich heute hier auch was sagen kann. Und zwar, ich sammle so Dinge, oder besser gesagt, ich sammle sie nicht, sondern ich bewahre sie auf. Dinge, die ich von meinen Eltern bekommen habe, beziehungsweise die meine Eltern auch schon aufbewahrt haben, von ihren Eltern. Mhm. Da ist zum Beispiel ein Schraubstock, den mein Großvater mütterlicherseits als Meisterstück hergestellt hat. Und das ist so ein Teil, was so das Wesen auch meines Großvaters ausgemacht hat. Oder ich bewahre auf von meinem Vater ein Brikett. Er war in der Braunkohle tätig gewesen und er hatte auf seinem Schreibtisch ein lackiertes Brikett gehabt. Und auch das steht bei mir noch auf dem Schreibtisch.
Schön.
Oder ein anderes, ein Bild, ein geschmiedetes Bild von meinem Vater und von meinem Großvater, wo drauf abgebildet ist, schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Und was ebenfalls auch noch mein Leben prägt. Und so würde ich sagen, das sind alles so Dinge, die ich aufbewahre zur Verehrung meiner Vorfahren, meiner Ahnen. Und die auch mein Leben bestimmen. Und es sind so Dinge, die ihre Existenz ausgemacht haben.
Wonach haben Sie das ausgewählt, Herr Glate? Den Schraubstock, das Brikett, das Bild, Schmiede, das Eisen. Natürlich hat das alles das Leben Ihrer Ahnen, Ihrer Verwandten ausgemacht, aber Sie hätten auch andere Sachen aussuchen können. Wonach haben Sie geguckt?
Das waren so Dinge, die Ihre Existenz begründet haben, was Sie... die Existenz ausgemacht, was sie am Leben erhalten haben. Mhm. Dass sie einen Beruf haben konnte, mein Großvater. Oder was ich auch aufbewahre, ist die Kiste, die mein Vater mitgenommen hat, ist vertrieben worden aus Odenkau. Und da war das Handwerkzeug seines Vaters drin, der inzwischen auch kurz nach dem Krieg verstorben war. Alle solche Dinge, die also die Existenz dieser Leute ausgemacht haben, die will ich natürlich auch aufbewahren.
Wie tun Sie das? Wo ist zum Beispiel der Schraubstock? Steht der in der Vitrine oder steht er im Wohnzimmer? Wo haben Sie ihn sichtbar gemacht?
Im Hobbyraum, der wird noch benutzt.
Toll. Was, ja. Wofür? Also was machen Sie dann?
Na, wenn ich auch etwas in Schraubstock einzuklemmen habe, wenn ich es zu feilen habe, zu sägen habe, dann benutze ich das Teil.
Aha.
Und werde auch immer wieder daran erinnert, dass das ist das Meisterstück meines Großvaters.
Ja, schön. Ahnenverehrung ist ein schönes Stichwort, Frau Meier. Würden Sie sagen, dass auch Sie Ihre Ahnen verehrt haben, Ihre Verwandten, Ihre Eltern? Oder würden Sie einen anderen Begriff dafür suchen?
Ich würde sagen, dass ich großen Respekt vor Ihnen habe, was Sie geleistet haben. Also ich habe natürlich auch solche Gegenstände. Mein Großvater mütterlicherseits war der schon erwähnte Handwerker, der kam aus dem Land, vom Land nach Hannover und ist Dachdecker geworden, hat eine kleine Firma gegründet. Und ja, es gibt diese Abrechnungszettel, die Rechnungen, wo oben Heinrich Warnsdorf Alleestraße drauf steht. Und das hebe ich auf. Ich habe kleine kleine Kartons angelegt für verschiedene Fundstücke und schreibe draußen jetzt drauf, damit die Leute, die nach mir kommen, das vielleicht ein bisschen besser finden können. Es gibt für die alte Familie, die vom Land kam, aus dem Rheinland, gibt es eine Kiste, da ist zum Beispiel dieser Folder mit dem Stammbaum der Stute drin. Aber es gibt auch viele Sachen, denen ich mit sehr gemischten Gefühlen begegnet bin. Es gibt unglaublich viele Ahnentafeln, nicht nur die Ahnentafel der Stute, es gibt auch die Abstammungslisten des Rindviehbestandes, es gibt den Aria-Nachweis von Tante Enne, es gibt 1000 Entwürfe, es sieht aus wie viktorianische Teppichbeete, das sind so Fächer, die ausgefächert sind mit kleinen Abteilungen und da steht dann drin, wie die Natur eines Menschen war und wie gesund er war und woran er gestorben ist. Also das erfüllt mich mit sehr gemischten Gefühlen natürlich. Es gibt so Fundstücke aus dem Bestand meines Vaters. Da ist aus einem der schon erwähnten Notenstapel ist eine Seite rausgefallen. Und ich dachte, es ist ein kaputtes Notenheft. Aber es war tatsächlich offensichtlich eine Art Platzhalter in diesem Notenheft. Es war eine DIN A4 große Fotografie einer Küstenlinie vor St. Petersburg. Und es ist eine Planungsskizze für die Blockade von St. Petersburg, das größte Verbrechen der deutschen Wehrmacht in diesem Krieg. Und zum Beispiel festzustellen, dass mein Vater da mitgewirkt hat, der eben nicht Pianist wurde, sondern Geodät und dann bei solchen Sachen gestalterisch tätig wurde im Krieg bis hin zur Geschossbahnvermessung der V2 unter Werner von Braun und dem KZ Dora im Harz. Also es gibt da ganz große Ahnenlinien, die ich mit sehr gemischten, mit traurigen und bestürzten Gefühlen heute betrachte. Und ich hebe diese Fundstücke auch auf, weil ich denke, das waren sie auch und das ist unsere Familie. Und ich möchte auch, dass meine Kinder und wenn sie Kinder haben, sich das angucken können und sagen können, ja, da kommen wir her, in diese geschichtlichen Prozesse waren wir eingewickelt.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Flagmeier? Sind Sie auch nah an den Ahnen dran im Museum der Dinge oder konzentrieren Sie sich auf die Dinge? Wenn Sie die angucken, denken Sie dann an die Menschen dahinter, denen die gehört haben?
Ja, das ist natürlich bei vielen Dingen schwierig, weil wir dann gar nicht die Umstände kennen. Also Dinge, die auf dem Flohmarkt erworben wurden, da weiß man ja gar nicht die Hintergründe. Bei uns gibt es schon personelle Nachlässe. Das sind dann meistens bedeutende historische Persönlichkeiten, wie Hermann Muthesius zum Beispiel. Der war so Gründungsvater des Deutschen Werkbundes, ein Architekt. Und der eben hier in Berlin gelebt hat und Mitarbeiter des preußischen Handelsministeriums oder Wirtschaftsministeriums. Und diese Nachlässe, da ist ganz klar, das ist eingeordnet in die deutsche Kulturgeschichte. Da ist so ein personeller Bezug ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch viele Schenkungen, wo wir auch das aufschreiben, wenn wir was wissen. Ne? Also wenn Leute uns was geben, dass wir dann schreiben, woher kommt das, aus welcher Familie, welcher Hintergrund ist da vorhanden. Aber das hat natürlich auf eine Art, geht das natürlich verloren. Also in dem Sinne, dieser Übergang in das kollektive Gedächtnis, was ja das Museum repräsentiert, das ist ein Bruch. Ne? Es geht weg von den individuellen Bezügen hin ins Kollektive der kulturhistorisch interessanten Fakten.
Herr Glatte, wissen Sie denn schon, was Sie von sich bewahren und weitergeben möchten? Also ich weiß nicht, wer den Schraubstock, das Brikett und das Bild bekommt. Wer bekommt denn von Ihnen was? Was möchten Sie weitergeben?
Das ist, glaube ich, recht schwierig. Ich würde es mal vielleicht so vergleichen, wie auch etwas, was ich von meiner Mutter übernommen habe. Zum Beispiel, das sind nicht so Dinge, sondern mehr Traditionen.
Ja.
Zum Beispiel hat sie früher immer Pfefferkuchen gebacken in Advents- und Weihnachtszeit. Und das ist natürlich auch bei uns ein festes Ritual. Und ich hoffe mal auch, dass so ein Ritual weitergegeben wird.
Rituale sind, Frau Flagmeier, nicht ausstellbar, aber sie sind lebbar.
Und sind auch wichtig. Ne? Das muss man nur anders dokumentieren. Ne? Also man kann natürlich, es gibt Dinge, die man braucht, um Rituale durchzuführen, Solche Zeugnisse gibt es selbstverständlich auch im Museum.
Herr Glatte, vielen Dank für den Anruf über Schraubstock, Brikett und Bild und die Rituale des Pfefferkuchenbackens aus Waren an der Müritz. Ganz kurz noch vor den Nachrichten, Frau Meyer, Sie haben erwähnt, dass Sie die Kostüme Ihrer Mutter tragen. Sie haben aber auch mal eine Zeit lang die Leibchen der Oma getragen. Die hatten ja in den 80er Jahren schwer Konjunktur. Woher der Drang, Sachen aus den wilhelminischen Zeiten zu tragen? Können Sie das noch einordnen, warum viele das gemacht haben, viele junge Frauen?
Also wir fanden das damals einfach komplett romantisch. Wir haben irgendwie die alten Lampen gekauft und aufgehängt. Und ich habe irgendwie die Spitzenbluse meiner Oma getragen, die sie auf den alten Bildern zu langen Röcken trägt. Und im Nachhinein kommt mir das natürlich ganz merkwürdig vor, weil es war ja verdammt nochmal die 68er Zeit, wo wir eigentlich uns zum Ziel gesetzt hatten, unsere Eltern mal ordentlich zur Brust zu nehmen und zu sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht und was wusstet ihr eigentlich? Und dann hüllen wir uns irgendwie in diese Stoffe der Großmutter und legen irgendwie die alten Decken von Oma wieder auf. Und ich habe das Gefühl, dass wir auf gewisse Weise vor der Zukunft auch ein bisschen zurückgeschreckt sind und uns zurückkatapultiert haben in eine Zeit vor diesem ganzen Desaster, die uns dann plötzlich so romantisch verbrämt erschien. Also heute, das habe ich damals nicht gedacht, aber heute denke ich das. Wir haben uns eben nicht an den 20er Jahren, an dem glatten Werkbund orientiert, sondern an den Rüschen.
Auch wenn der Trend zum Wegwerfen und Neukaufen bei uns ungebrochen anhält, gibt es doch Dinge, an denen wir hängen und von denen wir uns niemals trennen würden. Das erste Geschenk eines geliebten Menschen, der erste selbst gekaufte Tisch, ein schönes Stück vom Trödel. Man kann sich gar nicht genug darüber wundern, was uns manchmal heilig ist. Aber gerade weil uns die Dinge treu bleiben, beziehungsweise wir ihnen, gerade weil sie zu uns gehören und Identität stiften können, sind sie uns so wichtig. Und wir möchten heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen darüber sprechen, welche Dinge das bei Ihnen sind. Meine Gäste, die leitende Kuratorin im Museum der Dinge in Berlin, Renate Flackmeier, und die Journalistin und Autorin des Buches Die Dinge unseres Lebens, Susanne Meyer. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, uns von Ihren warmen und liebgewordenen Dingen zu erzählen, so wie Marthe Soljum das jetzt am Telefon tut. Schönen guten Morgen.
Guten Tag.
Herr Soljum, Ihre Geschichte?
Ja. Ich habe eine schöne Geschichte, und zwar, ich kenne meine Frau seit über 30 Jahren. Ich bin jetzt Anfang 40. Wir waren nämlich auf der Grundschule in derselben Klasse schon zusammen, und sie war meine erste Liebe, und wir haben auf dem Pausenhof geheiratet. Wir Kinder das mal machen. So, und zwar richtig amtlich, da gab es eine Standesbeamtin, die war aus einer höheren Klasse, und Zeugen und alles. Und da haben wir so einen Zettel unterschrieben, dass wir jetzt verheiratet sind. Und dann haben wir das auch alle vergessen, also so ganz vergessen nicht. Und wir haben uns ewig nicht gesehen, also über 16 Jahre gar nicht gesehen. Ich bin weggezogen und ich habe nichts von ihr gehört. Und da sie diesen Zettel nicht weggeworfen hat, sondern aufbewahrt hat, haben wir diesen Zettel heute noch, als wir uns nach fast 2 Jahrzehnten wieder getroffen haben. Und dann haben wir gesagt, wir sind schon einmal verheiratet, da können wir nochmal heiraten. Und diesen Zettel haben wir zu Hause eingerahmt an der Wand. Das hängt an der Wand. Und ich wollte einfach nur die Geschichte erzählen, dass es manchmal schön ist, so vielleicht unbedeutend erscheinende Dinge nicht wegzuwerfen.
Ich finde das wunderbar. Das ist so eine tolle Geschichte von dir.
Also gibt es tatsächlich. Und noch eine andere Kleinigkeit. Ich habe von meiner Großmutter, ich habe ihre Wohnung übernommen, als sie gestorben ist, vor 20 Jahren. Und ich habe kaum Dinge von ihr aufbewahrt, aber zum Beispiel habe ich eine ziemlich durchschnittliche, unscheinbare, unwertvolle Brille von ihr. Die war irgendwann, glaube ich, 70er, 80er Jahre, war die mal in Mode. Und die liegt bei mir in der Küche, da gibt es so ein Körbchen, es liegt in der Küche in diesem Korb. Und die ist nicht in der Vitrine, die ist nicht ausgestellt, aber die Brille sehe ich immer, wenn ich in der Küche bin, jeden zweiten, dritten Tag sehe ich das, und dann denke ich mal kurz für 2-3 Sekunden an meine Großmutter. Und es ist total schön, dann ist sie da, ist sie anwesend. Und eben, also ich glaube, man muss die Dinge nicht unbedingt auf so ein Podest stellen und beleuchten und verehren, sondern einfach haben und immer wieder mal mit der Hand drüber streichen, und es reicht.
Und die Menschen dahinter wieder lebendig werden lassen, Frau Flackmeier,
genau.
Ne?
Ja, genau. Nee, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Also so funktioniert das auch, im Alltag zu integrieren? Und das kenne ich auch von mir persönlich, dass man dann auch Dinge da liegen hat, wo man weiß, ja, gehörte meiner Mutter, meiner Großmutter etc. Im Museum ist es tatsächlich anders, wobei wir im Museum die Dinge auch nicht so aufs Podest stellen, sondern es ist eher ein offenes Depot von der Art der Gestaltung. Sehr viele Dinge, wir zeigen sehr viele Dinge, sagen wir mal so. Ungefähr 40% unserer Bestände, kleinformatigen Bestände in Vitrinen und eher als thematische Felder oder als Sammlungsbereiche. Also nicht so sehr dieses Design, diese Geschichte der Design-Highlights, das ist nicht unser Interesse, wo man eben Dinge aufs Podest stellt, speziell beleuchtet, sondern eher in so Themenfeldern. Und das ist schon auch Aufgabe eines Museums, das einzuordnen in historische Zusammenhänge, in auch ökonomische, gesellschaftliche Veränderungen etc.
Aber so ein Museum wirft ja auch existenzielle Fragen auf, also zum Beispiel die nach der Vergänglichkeit und nach der Endlichkeit.
Ja.
Was löst das dann so bei Ihnen aus, wenn Sie sehen, was so übrig bleibt von einem Leben?
Ja, das hat durchaus was Melancholisches. Ja. Also ich meine, ein Museum ist eine Art von Friedhof, muss man ganz klar sagen. Da sind ja Fragmente aus vielen, vielen unterschiedlichen Leben versammelt. Also es ist wie ein Scherbenhaufen auf eine Art. Wir hatten mal eine sehr schöne Ausstellung mit Fundstücken, Scherben hier aus den Trümmerbergen Berlins, eine Künstlerinstallation, wenn man so will, und die haben diese Scherben dann präsentiert auf schwarzem Filz. Und das war eine super Verknüpfung auch mit den nicht zerbrochenen Stücken, aber diesen Stücken, die dann in unseren Vitrinen waren, die ja auch auf eine Art Scherben sind. Mhm. Die sind zwar ganz, aber es sind Scherben aus verschiedenen Lebenszusammenhängen. Und das ist eigentlich, macht einem das so klar, also die eben Vergänglichkeit, Sterblichkeit, und es konfrontiert einen damit, dass ja sozusagen am Lebensende das übrig bleibt und man das loslassen muss. Man kommt ohne Dinge und geht ohne Dinge, und so ist es einfach. Und die da bleiben, die Menschen, die da bleiben, verknüpfen dann entsprechend ihre Erinnerungen damit an diese Personen, die nicht mehr da sind.
Herr Solium, Sie haben uns erzählt, dass die Liebeserklärung bei Ihnen gerahmt an der Wand hängt. Stellen Sie sich dann manchmal, wenn Sie Krach haben, mit Ihrer Frau davor und sagen, guck mal, das haben wir uns versprochen. Ist das eine ewige Mahnung?
Ja, eben. Also man denkt dann immer, wenn man 30 Jahre ausgehalten hat, dann kamen dann nächsten 20, 30, das ist nichts, das geht.
Wir werden uns das zum Vorbild nehmen, die Liebeserklärung von der Familie Solium. Dankeschön für Ihre Geschichte. Frau Meier, bei Ihnen hängt ja nicht eine Liebeserklärung an der Wand, sondern Sie haben den Ehevertrag Ihrer Eltern entdeckt, als Sie das Haus leergeräumt haben. Das war wahrscheinlich auch eine wirkliche Entdeckung, von der Sie nichts wussten, oder war der Ehevertrag Thema im Hause?
Nein, von diesem Ehevertrag wusste ich wirklich nichts. Das ist der Entwurf eines Ehevertrages. Das Original habe ich nicht gefunden. Ich frage mich tatsächlich, ob es sozusagen einen endgültigen Ehevertrag gibt. Und er ist von 1948 und es stehen solche gruseligen Sachen darin. Wir schließen eine Ehe, die gegründet ist auf Kameradschaft. So, da hört man noch den alten Wehrmachtston. Und das Ziel dieser Verbindung ist, gesunde und gut erzogene Kinder ranzuziehen. Ich glaube,
da ist das gelungen? Sind Sie gut erzogen?
Fürchte, da gab es die eine oder andere Überraschung. Also das hat mal jemand gesagt, es wäre doch sehr intim, das zu zitieren. Aber ich finde es gerade nicht intim. Ich finde es ganz bestürzend, auf welche Weise der Sound dieser Zeit reindringt in das Private. Deswegen habe ich auch in diesem Buch ganz viele Sachen einfach dokumentiert und einfach sozusagen abgeschrieben, damit man diesen Sound noch einmal kriegt. Sehr berührend finde ich dann auf dem Hintergrund dieses Ehevertrages einmal zum Beispiel ein Fundstück wie das Nachthemd, das meine Mutter sich für ihre Ehe, für ihre Hochzeitsnacht hat machen lassen. Ein wunderbares seidenes Gebilde in Nude. Also da merkt man diese ganzen Hoffnungen, die sich damit verbinden. Und dann gibt es auch ein Papa-Objekt aus dieser Ehe, was sie nach seinem Tod aufbewahrt hat. Ein völlig kaputtes, wie Sie schon gesagt haben, ziemlich ramponiertes Objekt. Ein Hut, der liegt jetzt bei mir im Regal beziehungsweise auf der Fensterbank. Der alte Gartenhut von Papa, der sozusagen einerseits die Vergänglichkeit zeigt, wie kaputt er ist. Und doch ist er immer noch da, obwohl er längst verschwunden ist. Erinnert mich daran, dass obwohl es eine nicht sehr einfache Ehe war, glaube ich, meine Mutter doch etwas sehr Starkes mit ihm verbunden hat, mit ihm als Gärtner. Und auch erinnert es mich daran, dass ich das Gärtnern von ihm habe. Also ich gucke diesen Gartenhut an und weiß, meine Gartenleidenschaft habe ich von Papa.
Frau Flagmeier, was haben Sie von Ihren Eltern? Wir fragen Sie immer nur in Anführungsstrichen als Kuratorin des Museums. Was haben Sie übernommen von den Eltern?
Ganz wenig. Also meine Eltern sind relativ früh gestorben und die hatten auch nicht so eine Dingfülle, sagen wir mal so. Also ich habe auch eine Brille zum Beispiel von meiner Mutter und auch von meinem Vater, also so ein Körperobjekt, ja, sozusagen. Und so kleine Fotos natürlich viele und Fotoalben und sowas. Das natürlich schon oder irgendwelche Dokumente, aber nicht so viele Dinge. Das kann ich nicht sagen. Aber gut, das Goldrand, das habe ich dann doch. Ja. Das ist aber eins der wenigen Objekte. Also,
und kein Beistelltischchen, auf dem das Goldrand
Nee, Möbel gar nicht. Ich bin als junge Frau nach Berlin gezogen und hatte da keine Ambitionen, auch noch viele Möbel mitzubringen. Das konnte man hier sehr gut auch erwerben.
Wir freuen uns über Ihre Mails und Ihre Anrufe, über die Dinge, an denen Ihr Herz hängt, zum Beispiel über die Mail von Fanny Bui aus Chemnitz. Sie schreibt, was ich nie, nie, nie wegwerfen würde, ist mein Plüschdackel Bobby. Es war Liebe auf den ersten Blick, als er mir kurz vor Weihnachten in der 3. Klasse im Zentrumwarenhaus begegnete und ich wollte nichts anderes mehr. Während meine Mutter ihn als Familienzuwachs vehement ablehnte, opferte mein Vater seine Jahresendprämie und brachte den lebensgroßen Dackel mit heim. Seitdem schlief er neben mir im Bett, begleitete mich überall hin. In einem Ferienlager riss ihm ein Junge aus Eifersucht die Zunge ab, aber ich stand zu ihm. Heute bin ich über 40, Bobby hat neben der abgerissenen Zunge ein blindes Auge und eine Wunde am Rücken, die unbedingt mal genäht werden müsste. Die Beine wackeln und er steht schief, aber bis heute schläft er bei mir und meinem Freund im Doppelbett und wacht über mich. Dankeschön, Fanny Bui aus Chemnitz, für diese wunderbare Geschichte. Frau Flagmeier, gibt es bei Ihnen auch eine Vitrine für Bobbys und für schwer geschädigte Dackel und kaputte Plüschtiere, die dringend zum Arzt müssen?
Ja, es gibt tatsächlich eine Vitrine mit der Überschrift Geliebte, reparierte Dinge. Wo natürlich so ein Plüschhund tatsächlich auch beispielhaft steht für die vielen reparierten Dinge, die in privaten Haushalten sind, weil es schon ein wichtiger Faktor ist, dieses Abgeliebte, dieses Abgenutzte auch zur Kenntnis zu nehmen, gerade im Vergleich zu gerade neu produzierten Dingen. Also uns geht es ja immer auch um solche Vergleichsmöglichkeiten, ne? Also wir sind umgeben in den Warenhäusern von neuen, glatten, perfekten Dingen. Und dieses Abgelebte, Abgenutzte ist ein ganz wichtiger Konterpart. Und so ist es bei uns eben präsentiert. Tatsächlich gibt es einen Sammlungsbereich.
Frau Meier, Ihr Buch Die Dinge unseres Lebens hat auf dem Titel und Schwarz-Weiß-Foto unverkennbar Susanne Meier als Dreijährige mit einem Plüschhund, mit einem Dackel.
Mit einem Dackel auf Rädern, genau. Und wir haben dieses Bild gewählt, weil es, finde ich, genau das Verhältnis zu diesen Dingen ausdrückt. Das sieht ja so aus, als hätte ich diesen Dackel so richtig fest in meinen kleinen, prallen Kinderfingern. Aber tatsächlich ist es so, dass er mir auch Halt gibt. Und ich glaube, diese Doppelnatur der Dinge, dass wir uns an ihnen festhalten können, das ist ganz was ganz Wichtiges. Es ist nicht nur, das ist nicht nur Repräsentationsobjekt oder Geschenk, sondern es ist etwas, glaube ich, was mit unserer Identität auch ganz eng verbunden ist. Mhm. Wir spiegeln uns in diesen Dingen. Und die Patina, die Sie beschrieben haben, Frau Flagmeier, zeigt ja auch, mit welcher Wucht diese Sehnsucht nach Nähe und nach Besitz nehmen und gehalten werden und halten können, wie mit welcher Wucht sich diese Gefühle an diesen kleinen Objekten austoben, sodass sie ständig repariert werden mussten. Also ich erinnere mich daran, dass meine Puppe Wolfgang ständig irgendwie zum Puppendoktor musste, weil ich irgendwie das Rot der Wangen weggeküsst hatte. Und auch da waren die Beine wackelig, weil wir an ihnen rumdrehten. Also das, glaube ich, ist ein ganz starker Aspekt der Dinge unseres Lebens, dass sie uns Halt geben für unsere Sehnsüchte.
Interessant, dass Sie eine Puppe Wolfgang hatten.
Ja, der war ziemlich transgender. Der hatte sowohl wunderbare kleine Jägerklamotten wie ganz süße kleine Kordkleidchen in Knallrot mit kleinen, kleinen Spitzen, Krägelchen. Der war echt für alles zu haben, Wolfgang.
Petra Bockentin ruft uns an aus Kölzow. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe auch so einen alten Plüschteddy noch, aber ich wollte eigentlich auf meine Möbel zurückkommen. Die Möbel meiner Großeltern und auch meiner Tante kamen so sukzessive zu mir ins Haus. Und manchmal könnte man, wenn man es vielleicht ein bisschen böse ausdrückt, sagen, ich wohne in einem Museum meiner Familie. Mhm. Weil der Schreibtisch, an dem ich arbeite, an dem hat mein Großvater schon gearbeitet, mein Vater und dann ich. Und ich käme auch nie auf die Idee, das Teil mal irgendwie auszuwechseln. Weil es ist so massiv und ja, geborgenheitsgebend, wie eben auch so ein Teddy für mich, dass ich sehr, sehr gerne daran arbeite.
Schön.
Und auch
identitätsstiftend, das ist das, was ja auch Susanne Meyer eben gesagt hat. Ne?
Genau, und es ist ganz witzig, so über die letzten 20 Jahre kam immer ein Möbelstück nach dem anderen aus der Familie zu mir in die Wohnung. Und ich habe es auch schon im Vorgespräch gesagt, auch Geschirr im letzten Jahr, weil meine Tante gestorben ist.
Goldrand?
Die eine Goldrand, Kobaltblau. Die eine Hälfte, sind 24 für 24 Personen. Die eine Hälfte hatte meine Großmutter, die andere Hälfte meine Tante. Und die vereinten sich dann bei mir, standen dann in dem gleichen Schrank, wie sie bei meiner Großmutter standen. Und dann hatte ich auch noch ein Bild geerbt, das hing ich denn darüber, das hängt da immer noch. Und beim Durchblättern des Fotoalbums habe ich gesehen, das sah genauso aus wie bei meiner Oma.
Klasse.
Das ist ganz krass. Also wir haben wirklich nur die Betten und die Küche im normalen, modernen Design. Alles andere kommt von irgendwo her.
Ich finde das wunderbar, Frau Flackmeier,
ja.
Sie auch. Ne? Sie nicken auch ganz.
Das ist sehr interessant.
Das ist ökologisch wertvoll,
denke
ich mal.
Genau. Man sollte auch tatsächlich die Dinge weiterverwenden, wenn sie einem noch entsprechen und dem eigenen Wunsch und dem eigenen Lebensgefühl. Ist das eigentlich eine gute Sache, statt immer wieder sich neu einzurichten und immer so.
Aber nicht nur eine Lust, sondern auch eine Last manchmal.
Ja,
wenn
klar.
Wenn man jetzt etwas Neues hätte. Und man denkt, oh, das sieht aber richtig toll aus. Und dann fällt einem das alte Buffet ein, das steht da schon immer und sehr schön. Und warum sollten wir das jetzt wegtun?
Ja.
Das ist ja wesentlich wertiger als IKEA oder wer auch immer.
Damit aber Frau Bockentin,
hat
sich dieser ideelle Wert im Laufe des Lebens irgendwie verändert? Oder waren Sie als Jugendliche schon scharf auf den Schreibtisch vom Opa und haben gesagt, den kassiere ich aber, wenn der Opa nicht mehr da ist?
Opa, der dann zwischendurch bei meinem Vater in der Praxis stand, hat er mir mitgegeben zum Studium.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, gut. Aber er ist mir dann ans Herz gewachsen.
Ja.
Aber ich kann mich erinnern, dass ich meinen Bruder sozusagen überzeugen wollte, dass er meine modernen Schränke bekommt, damit ich die Truhe von meiner Oma bekomme. Also irgendwie muss es schon bei mir immer so gewesen sein, dass ich auf die alten Dinge mehr Wert gelegt habe als auf Neues.
Ist denn so ungeteilte Begeisterung in der Familie und auch im Freundeskreis, wenn die zu Ihnen kommen und sehen, dass Sie mit all diesen alten Sachen sich umgeben und dass Sie die alle noch in Gebrauch haben? Finden die das alle toll oder sagen die, sag mal, Petra,
ja,
geht's
also
noch?
Eine Freundin von mir sagt, ich könnte das nicht, aber sieht gut aus, aber ich möchte so nicht wohnen. Es sieht aber auch nicht museal aus, so ist es nicht.
Ja.
Aber es sind eben überall, in jedem Raum, wir wohnen in einem auch uralten Haus, passt es sehr schön da rein. Es sind natürlich Accessoires dabei, die ganze Sache wieder ins Moderne ziehen. Aber ich könnte mich da nicht anders einrichten. Und mein Mann macht das auch mit, der findet es auch gut. Also wird es wahrscheinlich keine Veränderung geben.
Frau Flackmeier, wie ist das bei so einem Museum? Also nehmen wir mal an, Bockentins wollen sich von allem trennen, was nicht passieren wird, aber es käme zu Ihnen ins Museum. Hätte das für so eine Familie auch einfach eine entlastende Wirkung, weil Sie es nicht auf den Sperrmüll geschmissen haben, sondern ins Museum gebracht haben?
Ja, auf jeden Fall. Aber wir nehmen natürlich nicht ganze Nachlässe. Also wir kriegen sehr viel angeboten, eben von Personen, die ihre, die Haushalte ihrer Eltern oder Großeltern auflösen müssen. Und dann prüfen wir aber sehr genau, passt das oder passt das nicht. Also wir können nicht ganze Nachlässe aufnehmen. Das geht gar nicht von unseren Kapazitäten. Aber prüfen das und überlegen und reden auch gerne mit den Leuten. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es für Leute wichtig ist, eben darüber zu sprechen und insofern entlastend. Also dass wir dann auch sagen, ja, wir nehmen von diesem Bereich, können wir prüfen, nehmen wir und wir gucken uns das dann auch nochmal bei uns genauer an und sagen dann auch Bescheid, was wir aufnehmen in die Sammlung und was nicht und der Rest, das muss dann halt doch weggeworfen werden. Das fällt, man spürt bei diesen Gesprächen, dass es vielen natürlich schmerzlich ist. Es tut weh, auch Dinge, die den eigenen Eltern wichtig waren, wegzuwerfen. Mhm. Und da muss man irgendwie eine Form finden, sich davon zu trennen und zu distanzieren. Und in jedem Fall ist ein Museum, hat ja als Grundlage rationale Kriterien. Das ist auch eine Rationalisierung und eine Distanzierung. Also von diesem privaten Erinnerungsbereich und das ist auch wichtig. Und das ist, jedes Mal muss man sich damit genau beschäftigen und auseinandersetzen.
Frau Bockentin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Kölzow.
Danke auch.
Und freue mich, dass Sie wahrscheinlich jetzt auch das Silvestermenü wieder an diesem Wahnsinnstisch mit diesem Wahnsinnsporzellan verbringen werden.
An dem Tisch meiner Großmutter.
Genau. Ja. Danke Ihnen sehr.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Wir haben noch eine Mail von Thomas Marzahl aus Berlin. Das finde ich klasse. Ich hätte gerne angerufen, aber da ich just heute Morgen mich ans Ausmisten und Sortieren in meinem Lager, will heißen Extrazimmer machen möchte, will ich das nicht weiter vertagen. Für mich sind alte Briefe und Postkarten die wichtigsten Dinge, vor allem da ich heutzutage kaum noch Briefe bekomme. Ob das eine Postkarte meines Opas ist aus dem Jahr 1972, als ich 6 Jahre alt war, oder ob das ein sehr langer und lebhafter Brief ist von meinem Urgroßvater, der New York und die USA im Detail für seine Familie hier beschrieben hat, als er in den 1920er Jahren dort zum ersten Mal ankam. Ich hoffe, dass ich diesen Nachlass ehren kann und ihn eines Tages gut organisiert an meine Kinder übergeben kann. Schreibt Thomas Marzahl. Susanne Meyer, was werden Ihre Kinder denn sagen, wenn Sie sagen, ich habe eine tolle Idee, ihr kriegt all das, was ich aus dem Haus von Oma und Opa rausgesucht habe, vererbt?
Also meine Kinder tatsächlich sind, glaube ich, ein bisschen angesteckt von meinem Bemühen, diese Dinge zu respektieren und ihnen einen schönen Platz einzuräumen. Tatsächlich musste sehr lachen. Ich habe auch viele alte Möbel aus dem elterlichen Haus mitgenommen, als ich als Studentin damals nach Süddeutschland zog. Übrigens aus ganz rationalen Gründen, weil ich einfach überhaupt keine Kohle hatte. Ich habe diese alten Sachen genommen, die für meine Eltern zu alt waren. Die hatten sich ein bisschen moderner eingerichtet. Ich habe die dann genommen, weil ich mir nichts Neues kaufen wollte. Ich glaube übrigens, das ist ein kleiner Aspekt, der fast ein bisschen untergeht jetzt, dass es ja auch sehr praktisch und sehr sparsam ist, das alles aufzuheben. Also ich habe eine große Truhe bei mir stehen. Das war im Schrankkoffer meines Vaters, in dem waren früher die alten Gehröcke, aus denen ich meine Mäntelchen geschneidert bekommen habe, einfach weil gar kein Geld da war, für Kinder was anderes zu kaufen.
Sie mussten auch die Sachen der Cousinen auftragen.
Genau. Aber die Briefe würde ich tatsächlich auch alle auf jeden Fall aufheben. Ich habe jetzt ein Konvolut gefunden, darüber gibt es auch ein kleines Kapitel in die Dinge unseres Lebens. Briefe von Tante Anna, einer Tante meines Vaters, aus einem Kloster, einem Bettelorden in Maastricht in Holland. Und die sind ungefähr, das Papier ist etwa so handflächengroß, das sind offensichtlich minimalste Papierzuteilungen, in denen sie in minuskülen, winzigsten kleinen Lettern eine Art von Frömmigkeit ausdrückt, die mich völlig fertig macht. Und bin ich Gott dankbar, dass er mich aufs Schmerzensbett geschnallt hat, damit ich für die Sünden der Welt hier auch Buße tun kann. das waren wir auch. Das ist dieser ganz streng katholische Hintergrund der Familie. Und ich glaube, meine Kinder würden das sehr interessant finden, nicht nur zu wissen, Opa war im Alvisius-Kolleg bei den Jesuiten in Godesberg, sondern guck mal, es gibt tatsächlich eine Tradition, wie man ähnlich wie bei Godzilla eine junge Person in jeder Generation möglichst in ein Kloster oder ins Priestertum abschieben wollte.
Sagt Susanne Meyer, deren Tante im Karmel war, deren Großtante im Karmel war. Ne? Darüber müssen wir gleich noch reden.
Das kennen Sie auch, weil Sie auch aus Köln sind.
In der Nähe von Maastricht aufgewachsen. Da müssen wir unbedingt drüber reden, weil Ihre Eltern dann, nachdem sie im Karmel waren, immer ganz groß eingekauft haben.
Ja.
Wie eine Welle kam ja in diesem Jahr die Aufräumwut à la Marie Kondo über uns, sodass sich kaum jemand traute, einem Fan der Asiatin zu sagen, ach, ich finde es ganz schön, viele Sachen aufzuheben, statt sie wegzuwerfen. Frau Flackmeier, was halten Sie von diesem Entrümpeln und von Entrümpelungsritualen, um sich zu befreien?
Ja, ich finde, damit muss man sich auseinandersetzen. Also man kann diese Haltung ganz gut verstehen, weil wir ja überschüttet werden mit diesen ganzen Dingen, mit dieser Massenflut von produzierten Dingen, die uns umgeben in diesen ganzen Shopping-Malls, in Kaufhäusern, Geschäften und eben auch zu Hause. Jeder soll ja angeblich 10.000 Dinge bei sich zu Hause, zumindest in den westlichen Kulturen natürlich. Und das ist ja auch auf eine Art eine Überforderung. Man kann gar nicht den Überblick, diese Frage, wie strukturiert man das Ganze noch, wie geht man damit um mit dieser Dingfülle. Da ist es nur zu verständlich, dass es dann solche Tendenzen gibt, Aufräumanleitungen, eben Marie Kondo, dieses Vorführen auch in den Filmen. Ich finde es ein bisschen bizarr, ehrlich gestanden. Also jetzt speziell da und das ist einem dann, aber ich kann dieses Gefühl, diese Entlastung durch wieder das Leerwerden, den Überblick wieder zu kriegen, kann ich gut verstehen. Also ich kann dieses Bedürfnis ganz gut verstehen. Und als Tendenz halte ich es für völlig logisch im Zusammenhang mit dieser Überforderung durch die Dingfülle.
Frau Meyer, geht es Ihnen ähnlich?
Also ich betrachte das einerseits mit Verständnis, aber auch mit großer Skepsis. Ich habe mir viele Folgen davon reingezogen.
Von der Netflix-Serie.
Und ich finde, das hat einen praktisch religiösen Charakter. Da werden praktisch schwarze Messen zelebriert. Bis hin zu dem Punkt, dass Marie Kondo da reingeht in diese Wohnungen und dann kurz später mit allen Haushaltsmitgliedern niederkniet, um sich zu besinnen. Also das erinnert mich sozusagen an die finstersten Rituale meiner sehr, sehr, sehr katholischen Kindheit sozusagen. Und ich sehe auch die Überforderung, Frau Flackmeier, durch die Dingwelt. Ich sehe das, wenn ich durch die Wilmersdorfer Straße gehe und wie die Dinge in diesen riesigen Körben, diese Plastikflut rausquillt und doch dann irgendwie umgesetzt wird und offensichtlich wenig später auf der Straße landet. Also was da an Müll weggeschafft wird, was da auf den Straßen liegt, zeigt, dass die Menschen so überfordert sind, dass sie es noch nicht mal zum nächsten Mülleimer schaffen. Und es ist, glaube ich, nicht nur die Dingwelt. Das ist uns sicher auch ein bisschen suspekt. Wir wissen praktisch alle, dieser ganze Plastikschrott, der wird womöglich in irgendwelchen Straflagern in China hergestellt. Da kommt, glaube ich, auch dieser Ding-Ekel her, der sozusagen in den Menschen nistet. Dann sind es aber nicht nur die vielen Dinge, es sind die vielen Fotos. Die Freundin ist in Dubrovnik und schickt nicht 4 Fotos, sondern 25 auf Facebook, die ich angucken soll. Und dann soll ich die neuen Babyfotos auch noch angucken und dann soll ich das noch. Und die Leute genau haben so dieses Bedürfnis, Tabula rasa zu machen. Aber wohin das führt, kann man auch sehen. Wenn man zum Beispiel auf Facebook diesen Portalen folgt, dann sieht man da den fotografierten leeren Kleiderschrank und darunter steht, boah, habe ich toll aufgeräumt, ist eigentlich gar nichts mehr da, ich gehe jetzt erstmal shoppen. Das heißt, diese Transformation in den schwarzen Messen von Dingen, an denen unser Herz hängt, die tolle Bluse, die wir mir hatten, die dann rausgerissen wird und auf so einen Haufen von ollen Klamotten geschleudert wird, führt letztlich dazu, dass ich noch mehr davon konsumieren soll. Und das will natürlich der ewige Kreislauf des Kapitals mit des mehr, 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 schrie der kleine Hevelmann.
Wie erklären Sie sich das exzessive Shoppen ihrer Eltern, wenn die bei Tante Anne oder Anne im Karmel gewesen sind, beziehungsweise aus dem Karmel rauskamen und dann erstmal richtig groß einkaufen gegangen
sind? Ja, die haben natürlich vor allen Dingen Schokolade geshoppt. Da gab es ja noch überhaupt keine richtige, ordentliche Schokolade in Deutschland.
In Holland
hatte schon diese Wahnsinnstrüffel, die dann in so kleinen Truhen kamen und dann die kleinen Truhen wurden dann versteckt im Auto, damit der Zoll die ja nicht erwischte.
Geschmuggelt.
Und die Kinder und die Eltern sagten, und wenn gefragt wird, ob wir was zu Zollen haben, dann sagt ihr nein. Das haben wir dann auch alle brav gemacht. Aber
schon
das
bevor
Shoppen,
die Zöllner fragten, haben sie
bevor
schon
haben wir, bevor die Zöllner, wenn die nur streng ins Auto guckten, schrien die Kinder schon nein, wir haben nichts. Aber das exzessive Shoppen, was natürlich tatsächlich auch meine Mutter betrieben hat, was ich ein bisschen geerbt von ihr habe, kaum am Tchibo kann man vorbeigehen, weil weiß, ob man das nicht auch mal brauchen kann.
Den fünften Teigschaber.
Das ist natürlich zu erklären, das war eine Generation, die tatsächlich ganz viel verloren hatte. Und deswegen hat man auch diese Wahnsinnshäuser gebaut. Mein Vater war stolz darauf, dass das Haus doppelt so dicke Mauern hatte wie normal. Das würde nicht beim nächsten Angriff sofort in sich zusammenfallen. Und ich stelle mir vor, dass sie auch eine große Lust hatten. Ich finde, es wird immer so negativ gesehen, die Welt wieder schön zu machen nach dem Desaster.
Dazu passt toll die Mail von Frank Parland. Viele Menschen der Generation meiner Eltern, geboren 1930, haben die Erfahrung von Krieg und Flucht machen müssen, konnten nicht viele Dinge mitnehmen, mussten viele Dinge zurücklassen oder haben sie verloren. Aus dieser schmerzlichen Erfahrung heraus hat meine Mutter alles aufbewahrt und den Dingen des Alltags eine große Bedeutung gegeben.
Genau.
Und dann schreibt er weiter, neben positiven Aspekten des Erinnerns durch alte Dinge birgt das Aufbewahren auch die Gefahr des sich darin Verlierens. Es kann zur Belastung werden, zu viel in der Vergangenheit zu verweilen, eine Sammelleidenschaft zu entwickeln, die nicht mehr gut tut und sich nicht oder nur schwer von Dingen trennen zu können. Frau Flackmeier,
ja.
Großes Jahr.
Ja, nee, wir erleben das natürlich auch in Kontakt mit privaten Sammlern zum Beispiel, ne, die ihr jetzt die letzten 30 Jahre damit verbracht haben, auch einer bestimmten Sammelleidenschaft zu folgen und sich da total einzuarbeiten, quasi wissenschaftlich das zu betreiben und dann so im Alter dann merken, wer nutzt dann diese Sammlung weiter, wenn ich nicht mehr da bin, ne? Also und das irgendwie übergeben wollen natürlich dann an eine Einrichtung wie ein Museum. Und wir müssen es dann natürlich auch prüfen. Passt jetzt so eine riesige Sammlung bei uns rein? Und da merkt man, dass das ist so eine Konfliktlinie, ne? Also dass man quasi auch zuwächst, also dass es auch eine richtige Last wird. Und wie geht man damit um? Das ist auch eine Form, also dieses private Sammeln, auch eine Form so des Kompensierens. Ich denke, es ist auch eine Form, ähnlich wie diese Ordnungsfanatiker, eben in einem begrenzten Bereich Ordnung, Überblick zu haben, das zu ein Ding, Kosmos zu bewältigen. Ja. Ne? Also es ist eine Strategie.
Ulrich Klink ruft uns an aus dem Spreewald, aus Vetschau. Guten Morgen, Herr Klink.
Guten Morgen.
Sie warten schon eine ganze Weile, deshalb mussten Sie jetzt vom Sessel ans Telefon stürmen. Ich entschuldige mich dafür.
Mein Ansatz und Gedanken dazu sind eher, dass nicht zuerst das Herz dranhängt, sondern eher der Kopf, also eher rational-mentale Bindung an Dinge aus überkommenen Zeiten, aus vergangenen Zeiten. Mhm. Und damit verbunden eben auch mehr oder weniger große Ehrfurcht vor den Dingen, die ja über den historischen Exkurs hinaus auch oftmals eine permanent zutiefst praktische Bedeutung hatten und die auch noch immer haben, wenn man dann einsteigt und die uns auch für heute was lehren und uns beibringen und zeigen, wie man mit weniger Aufwand an Materialien, an hineingesteckten Werten sehr viel mehr oftmals erreichen konnte und noch immer kann, als das mit heutigen Dingen ist, die mit unter dem heutigen Diskussions Zusammenhang Energie.
Herr Klink, welche Folgen ziehen Sie denn oder welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus dem, was Sie gerade gesagt haben? Also sind Sie jemand, der sehr an den alten Dingen auch noch hängt, weil sie einfach praktisch sind und der gar nicht so viel Neues kauft, weil er sagt, wieso, das funktioniert doch alles noch gut und das kann ich doch alles gut gebrauchen?
Ja, ein wesentlicher Aspekt für mich, zu diesen Wert zu schätzen, den die Dinge innehaben, neben dem musealen und geschichtlichen, auch den rein praktischen, eben bis heute, wo ich eben sage, ja, ein Handwerkzeug, ob das jetzt ein Hobel ist, der 100 Jahre alt ist, ein Handhobel, der eben immer noch hält, ständig wieder herzurichten ist und gebrauchsfähig. Und im Gegensatz dazu zum Beispiel ein Heimwerkergerät, das ein Haltbarkeitszyklus prognostiziert hat von nur wenigen Jahren und dann im Müll landet. Also das ist nur ein Beispiel, lässt sich ja auch viele nachvollziehen, ob das jetzt Haushalt, Werkstatt oder was auch immer ist, könnte man jetzt beliebig fortsetzen.
Damit schlagen Sie, Herr Klink, und dafür danke ich Ihnen sehr, eine wunderbare Brücke zu Susanne Meyer, die nämlich sagt, uns wird die Wertschätzung der Dinge abtrainiert.
Ja, Frau genau, Meyer. Das war auch meine Linie dabei, eine dabei, ja. Danke.
Danke für den Anruf, Frau Meyer. Was haben Sie?
Ja, ich glaube, man verzettelt sich da ganz schnell in irgendwelchen Ideologien, dass es zum Beispiel besser ist, es alles irgendwie neu und schick und clean zu haben. Conran, der Habitat erfunden hat, hat zum Beispiel mal gesagt, ein gutes Ding wird mit dem Alter schöner und nicht hässlicher. Und ich sitze also in meinem Wohnzimmer und ich habe einen Schrank, wo Vasen und sowas aufbewahrt werden. Da waren früher meine Kinderkleider drin. Und das ist ein wunderbarer kleiner Eichenschrank. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mir eine neue Vitrine anschaffen sollte, wenn es dieses wunderbare alte Teil gibt. Natürlich kann es zu viel werden, aber ich glaube, auch die neuen Möbel werden den Leuten zu viel. Eher werden die neuen Möbel zu viel und dann wieder rausgekehrt. Wenn man sozusagen sein Herz hängt an die Dinge und weiß, das ist Opas alter Schreibtisch, dann ist man etwas gebremst, wie Sie richtig sagen, Frau Flackmeier, das jetzt einfach zu entsorgen und man pflegt es, man geht vielleicht mal ein bisschen Möbelpolitur ran, wenn es schäbig wird und dann erstrahlt es wieder und dann sagt vielleicht das Kind, hey, den möchte ich aber später mal haben und dann ist es vollbracht, glaube ich.
Der Werkbund wollte den Ruf deutscher Produkte verbessern, haben wir heute gelernt, und war eine Lobby aus Firmen wie AEG, Siemens und Braun. Auf seinem Archiv beruht die Sammlung von Alltagsgegenständen im Berliner Museum der Dinge, dessen Kuratorin Renate Flackmeier heute zu Gast ist, gemeinsam mit der Autorin des Buches Die Dinge unseres Lebens, Susanne Meyer. Frau Flackmeier, Ihr Museum hat wundervolle Sonderausstellungen, zum Beispiel Tortenplatten mit Spritzmustern oder auch jetzt Dekor als Überbegriff. Läuft noch bis März. Wir haben gerade während der Musik noch mal darüber gesprochen, dass Ihnen erstens die Gebrauchsspuren so wichtig sind und zweitens Texte als Teil der Distanzierung. Fangen wir mal mit den Gebrauchsspuren an.
Ja, wir sammeln ja vorzugsweise Dinge, die benutzt wurden, also eben nicht so sehr die neuen produzierten Dinge. Natürlich in den Firmensammlungen, also es gibt ja auch viele Firmen, die Mitglied im Werkbund waren, diese historischen wie AEG oder Braun, was Sie auch gesagt haben, oder auch heute andere Firma Nomos zum Beispiel, deren Produkte sammeln wir natürlich, um auch diese Geschichte zu repräsentieren, aber ansonsten schauen wir eher nach Objekten aus dem Gebrauchskontext, weil eben dieses Lesen dieser Nutzungsspuren für uns als Museum wirklich wichtig sind. Mhm. Das ist ja generell auch in der ganzen Archäologie oder sonst wo ein ganz wichtiger Aspekt, etwas von den historischen Lebensformen, Lebensweisen auch durch die Dinge zu erkennen, wahrnehmen zu können. Und insofern ist das ein relativ wichtiger Aspekt. Der andere Punkt, der mir noch wichtig war, dass natürlich ein Museum ist als Struktur eine Struktur der Distanzierung, der Rationalisierung. Man hat eben wissenschaftliche Gründe, warum man bestimmte Dinge sammelt. Man will kulturhistorische Zusammenhänge verdeutlichen. Und das ist eine Form, Distanz zu erzeugen. Es ist ja auch auf Visualität ausgerichtetes Medium. Man darf die Dinge ja nicht mehr anfassen. Die sind zum Anschauungsobjekt geworden, sind hinter Glas und so weiter. Und diese Form der Distanzierung ist ein ganz wichtiger Punkt, also um damit auch umzugehen. ist auch wie eine Kompensation, denke ich. Und Texte machen ja was Ähnliches. Ich denke, Frau Meyer hat auch in ihrem Buch eine Art Denkmal geschaffen, ne, für die, diese Geschichte ihrer Eltern, für ihre Eltern, und hat ja das eben in Worte gefasst, in ein Buch gefasst, und eben dieses kleine Ding, was das Buch ja auch ist,
ja,
ist quasi, steht diesem riesigen Haus mit den vielen Dingen gegenüber, die sie dadurch loslassen konnte. Ne? Also es ist ja auch eine Form dieser einer Distanzierung, ne, und quasi des Umgangs mit dieser Dingfülle, die man dann geerbt hat.
Ja. Und die Essenz, Susanne Meyer, ist sicherlich, so schreiben Sie es ja auch, in Dingen verdichten sich Geschichten, sie zeigen uns, wer wir waren.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist ein Versuch, das zu bändigen. Das haben Sie sehr richtig gesagt, Frau Flackmeier. Wenn ich das Buch beschreibe, dann sage ich manchmal, das ist so eine Art kuratierte Inventarliste. Es ist eben ein kleines Buch, ein kleines, fettes Buch. Und es hat sozusagen eine Auswahl von Gegenständen, die ich dort, es hat halt den Ehevertrag, es erwähnt die Entnatifizierungsurkunde, es erwähnt das Nachthemd, es erwähnt natürlich nicht alle Dinge, und deswegen diszipliniert es auch diese Fülle, mhm, und sozusagen hat mir geholfen, es auf eine gewisse Distanz zu bringen, indem es in verschiedene Kapiteln gruppiert wird und so weiter. Und Schreiben ist es sowieso, deswegen schreiben wir ja auch Tagebuch, damit wir die Dinge, die am Tag über uns zusammengebrochen sind, hereingebrochen sind, damit wir sie bändigen mit unserer Schrift und unseren Gedanken.
Rainer Garbe ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Garbe.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich noch dabei sein kann. Schön, los in die Runde.
Dankeschön. Danke. Haben Sie auch Ihr Elternhaus ausgeräumt, so wie Susanne Meyer?
Ja, das war eine monatelange Kleinarbeit, weil ich in Hamburg lebe und unser Elternhaus ist in Wuppertal. Ich habe das zusammen mit meinem Bruder ausgeräumt, als meine Mutter starb. Das war 2005. Mhm. Und ich bin dann immer so mehrere Tage runtergefahren. Und war dann, weil mein Bruder in der Zeit arbeiten musste, der ist dann am Wochenende im Haus gewesen, war ich dann meistens allein im Haus. Und das war wirklich weil heute von Entschleunigung spricht. Also ich war ja wirklich in super Zeitlupe, habe ich so die Zeit empfunden in dem Haus und habe die bis zurück in die Kindheit und Jugend erlebt, nacherlebt, anhand von ganz vielen Dingen, die meine Mutter aufgehoben hatte. War vorhin auch schon mal so ein Stichwort, alles aufheben, nicht wegwerfen können.
Ja.
Und das war bei meiner Mutter auch der Fall. Und als ganz eines der liebsten Fundstücke, habe ich gab tatsächlich noch den Nachttischschränkchen, mhm, in meinem Jugendzimmer. Und da habe ich ganz weit hinten da so reingegriffen, weil das Bett noch so halb davor stand. Ich hatte die Tür nicht so richtig aufgedrückt. Und dann fühlte ich so mit der Hand da rein. Und dann griff ich was Weiches, das zog das raus. Und dann war das dieses Mainzelmännchen Deet, der mit der Brille. Der steht noch bis heute auf meinem Fernseher in Hamburg. Das war ein Geschenk von meiner Mutter. Da hatte ich eine 1 im Diktat geschrieben in der Grundschule. Und das konnte ich ganz gut. Und das Mainzelmännchen hatte ich gesehen, monatelang vorher bei Einkäufen in dem Ort, Stadtrand von Wuppertal, in einem Schaufenster eines Zeitungs- und Tabakwarenladens. Und da bin ich immer vorbei. Und dann sagte meine Mutter irgendwann, weißt du, Rainer, wenn du da mal eine gute Zensur oder was in der 1 schreibst, dann kriegst du den. Und dann war auch so tatsächlich. Das war sehr schön.
Sie haben gesagt, Herr Garbe, dass es so wahnsinnig langsam gegangen ist, wie in Zeitlupe. Ja. Würden Sie allen, die davor stehen, das Elternhaus ausräumen zu müssen, zu dürfen, zu können, raten, sich sehr viel Zeit zu nehmen?
Das kommt darauf an, auf wie man die eigene Vergangenheit und Kindheit heute noch in Erinnerung hat, sicher. Und auch, das kann ich sagen, was für ein Verhältnis man zu seinen Eltern hatte. Mhm. Also ich habe das wirklich mir auch Zeit genommen. Ich hatte auch in meinem Job gerade ganz wenig oder nichts zu tun. Das passte mir aber auch gut, weil ich habe mich da wirklich drauf eingelassen, bin da wirklich zurückgegangen. Und es kann, und das hat bei mir auch, Also wir haben auch erschütternde Dinge gefunden im Haus oder in die Anlage. Also zum Beispiel Aufzeichnung, ein handgeschriebener Lebenslauf meines Vaters, der selber nie was erzählt hat zum Frühjahr, also vor allem nie aus seiner Kriegszeit. Also der war da sehr, also ich hätte gerne mit ihm, heute würde ich mit ihm umarmt in Spaziergang machen wollen und sagen, Mensch, erzähl doch mal jetzt, komm, wie war das denn, ne?
Herr Garbe, dadurch, dass Sie ja eine 1 im Diktat bekommen haben, würde ich einfach vorschlagen, Sie machen den zweiten Band. Sie ergänzen Susanne Meyers die Dinge unseres Lebens mit einer eigenen Geschichte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für diesen Anruf aus Hamburg und möchte ganz am Schluss Frau Meyer noch fragen, was das eigentlich bei Ihnen ausgelöst hat. Sie haben ein Jahr gebraucht. Rainer Garbe hat auch lang gebraucht, um das Haus aufzulösen seiner Eltern. Was hat es bei Ihnen bewirkt?
Es hat mich sehr aufgewühlt. Ich bin wie er tatsächlich ins Rheinland geschattelt, um das zu machen. Es hat dazu geführt, dass ich die Familie neu kennengelernt habe. Es sind alte Gefühle hochgekommen, aber auch neue Erkenntnisse. Ich habe mich dabei selber auch ein bisschen neu kennengelernt, warum ich so bin, wie ich bin, weil meine Eltern bestimmte Sachen gemacht oder geliebt haben. Mhm. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ein echtes Abenteuer.
Und ich kann nur jedem empfehlen, das Buch von Susanne Meyer, Die Dinge unseres Lebens, zu lesen. Und was sie über uns erzählen, ist der Untertitel dieses Buches. Dankeschön für Ihren Besuch bei Deutschlandfunk Kultur. Ich würde mal sagen, wir machen nachher ein Selfie. Das bewahre ich dann in meinem Herzen und in meinem Handy. Dankeschön, Renate Flackmeier, für diese 2 Stunden über Dinge, die uns am Herzen liegen. Und ich danke nochmal allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und uns ihre Geschichten, ihre zum Teil sehr persönlichen Geschichten erzählt haben. Vielen Dank.